Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornitz, eurem WM-Tagebuch und spielfreier Tag gestern gewesen. Heute keine reguläre Podcast-Folge, dafür eine bisherige WM-Analyse. Und das kann ich nicht alleine machen, sondern mein großartiger Co-Host Dome ist heute mit dabei. Hi Dome!
Moin, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, freut mich, dass du auch wieder dabei bist. Wie gesagt, die Analysen mit dir kommen ja auch immer sehr gut an und du scheinst auch Ahnung von Fußball zu haben. Dafür natürlich nochmal kleine Randstory. Ich glaube, in unserer Saisonanalyse hast du gesagt, Paul Jäckel passt super zu Magdeburg. Und als dann der Transfer verkündet wurde, war in den Kommentaren, wurden wir da verlinkt, Dome.
Ja, habe ich schon gesehen.
Natürlich die Blumen direkt an dich weitergegeben. Also wir haben es geschafft, Dome. Wir sind mittlerweile auch schon in den Kommentarspalten der Zweitliga-Vereine gelandet.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch sehr gefreut, als der Wechsel tatsächlich durchging. Also, aber wie gesagt, ich hatte Paul Jäckel ja generell in der zweiten Liga noch gesehen. Und dass es dann halt wirklich Magdeburg wurde, freut mich natürlich umso mehr.
Ja, da kannst du den ja dann in der kommenden Saison vielleicht auch mal anschauen, ne? Vor allen Dingen dann, wenn die Magdeburger in Wolfsburg dann antreten werden.
Ja, wenn ich da noch Karten bekomme, dann, wenn dann nicht Magdeburg alles kauft.
Das kann natürlich sein, aber ja, irgendwo wird noch ein Plätzchen für dich da sein, Dome. Das kriegen wir schon hin.
Schön VIP-Bereich.
So, richtig, da kennen wir uns ja aus, ne? So, aber wir wollen noch nicht über die zweite Liga sprechen, das kommen wir noch früh genug zu, sondern Weltmeisterschaft, Dome. Erster Eindruck, ich meine jetzt die ersten Gruppenphasen gespielt, 16. Finale, Achtelfinale. Was ist für dich bisher hängen geblieben? Was für dich sehr prägnant an dieser Weltmeisterschaft?
Ich würde gerne sagen, das Spielerische. Aber es gibt spielerische Highlights, das auf jeden Fall. Es gibt Mannschaften, die mich überrascht haben. Halt wie in Kap Verde oder halt jetzt zum Beispiel auch in Norwegen, die nach 28 Jahren Abstinenz erstmal wieder im Viertelfinale stehen. Aber ja, es gibt auch ein paar unschöne Highlights. Mit Trump, Infantino, dann jetzt die Schlägerei bei Frankreich und Marokko Pressekonferenz. Also da könnte man noch eigentlich eine Folge an sich drüber drehen, was da so neben den Plätzen passiert ist.
Ja, das ist wirklich crazy. Also bei der Pressekonferenz, ich glaube, da war Brahim Diaz, Spieler von Marokko, auf dem Podium. Und dann soll angeblich ein französischer Journalist marokkanischen Journalisten geschlagen haben, da musste noch Security dazwischen, also wirklich wild. Ja, und natürlich, ich glaube, das sollten wir auch direkt am Anfang besprechen, diese Infantino-Trump-Balogun-Sache. Das ist natürlich, wie soll ich es am besten bezeichnen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Wörter benutze, ist einfach skandalös. Weil, man muss sich ja mal überlegen, so ein Präsident ruft einfach bei der FIFA an, sagt, ey, hier, guckt euch das nochmal an und plötzlich wird eine rote Karte einfach zurückgenommen, beziehungsweise auf Bewährung gesetzt, aber ist ja wie zurücknehmen eigentlich, damit der dann einfach spielen kann und dann, mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen aber die Worte, vor allen Dingen, da werden ja FIFA-Regularien einfach außer Kraft gesetzt.
No.
Na, dass eine rote Karte auf jeden Fall immer Einspielsperre nach sich zieht und die wurde ja auch nicht fälschlicherweise vergeben, sondern das war unglücklich, aber es war halt eine rote Karte, weil er ihn mit offener Sohle am oberen Knöchel da trifft, aber die Reaktion von Belgien darauf fand ich halt mega geil, von Anfang an Druck gemacht, die 4-1 weggeklatscht, Balogun auch schwaches Spiel, ich meine, der kann am wenigsten was dafür, aber ja, es bleibt einfach so ein Geschmäckler jetzt, also wir wussten alle, dass die FIFA ein Mafia-Verein ist, ein inzestiöser Verein. Aber dass das so offen auch ist und dass der Blatter, der ehemalige FIFA-Präsident, als moralische Instanz da eintritt, der ja selbst auch viel mit Korruption zu tun hat, da weißt du direkt schon Bescheid. Man kann den Laden eigentlich schließen.
Ja, Gefühl. Also du hast halt jetzt mit dem Fall halt wirklich einen Präsidentsfall geschaffen, wo gefühlt jetzt jede Mannschaft, wenn es eine rote Karte gab, dahin laufen kann und sagen kann, hier, guckt euch das nochmal an, das war nichts. Wie es ja jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, England bei dem Marc Guay versucht hat, der hat ja auch rot bekommen. Oder jetzt Frankreich bei der gelben Karte von Olise, die bleibt jetzt einfach bestehen, obwohl er ja gar nichts gemacht hat.
Ja.
So, also das, da hat sich jetzt die FIFA halt wirklich ins eigene Fleisch geschnitten und müssen jetzt eigentlich stündlich mit irgendwelchen Anfragen rechnen.
Das ist richtig, die werden jetzt richtig zugespammt und das wäre natürlich für noch mehr Kontroversen sorgen. Deswegen, da muss jetzt eigentlich auch dem Riegel vorgeschoben werden. Also, aber wir kennen es, es wird nichts Großartiges passieren. Es wird vielleicht ein bisschen Gerede kommen, aber es wird nichts Großartiges passieren. Infantino wird weiterhin Präsident dieses Clownsvereins bleiben und das ist natürlich schade, weil es natürlich diesen Sport, diesen Fußball so kaputt macht, wenn Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, Trump, Infantino, sich dann einmischen und ja, diesen Volkssport kaputt machen praktisch damit.
Ja, Trump hat ja auch auf einer Pressekonferenz zugegeben, dass er nicht wusste, was eine rote Karte bewirkt. Also allein das zeigt ja für mich schon, der hat absolut gar nichts in diesem Sport zu suchen.
Ja, das ist richtig. Er hat ja noch kein WM-Spiel besucht. Bin mal gespannt, ob er zum Finale kommt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wir haben ja schon vieles auch gesehen, in Katar zum Beispiel. Aber lass uns mal lieber, ich meine, es ist ein Fußballfest und lass uns auch mal gerne über die vielen positiven Sachen sprechen. Außenseiter spielen geilen Fußball, also was Kap Verde ungeschlagen durch dieses Turnier gekommen, weil er ist dann ja in der Verlängerung ausgeschieden. Kongo gegen Portugal unter anderem 0-0. Curaçao, die machen aber ein Tor gegen Deutschland, spielen unentschieden gegen Ecuador. Das sind doch die Geschichten, die wir haben wollen. Und wir haben ja immer gesagt, so eine aufgeblähte WM, Riesenleistungsgefälle, habe ich ja vorher auch gesagt, aber wenn man mal ehrlich ist, also es ist ein sehr ausgeglichenes Turnier. Ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, was so richtig mit einer großen Tordifferenz ausgegangen ist.
Ja gut, also rechnen wir jetzt mal das 7-1 von Deutschland so ein bisschen weg.
Ja, stimmt, stimmt. Aber,
aber
es fühlte sich trotzdem nicht so
eben
an.
Und du hast halt nach dem Spiel auch gemerkt, das war halt ein Scheinsieg bei Deutschland. So, danach kamen dann halt die richtigen Gegner. Und gut, über Paraguay müssen wir jetzt nicht reden, was da abging.
Sehr wie wir nachher noch. Wir werden
ja,
Deutschland aber, natürlich noch groß reden, ja.
Aber gegen Ecuador und Elfenbeinküste hast du es halt auch gemerkt. Ne? Da hast du ganz knapp wegen Wunder von 2-1-Sieg geholt. Und er gegen Ecuador sogar verloren. So, dementsprechend wüsste ich jetzt spontan auch kein Spiel, was halt wirklich hoch ausgegangen ist.
Nee, es, also zumindest vom Gefühl her auch gar nicht. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich überlege gerade, nee, wirklich nichts. Und das zeigt für mich auch einfach so dieses, ja, dass die Fußballwelt so ein bisschen zusammengerückt ist auch. Dass es wirklich ja kaum noch Teams gibt, wo man sagen kann, boah, die musst du auf jeden Fall schlagen, zumindest jetzt bei diesen, die sich für solche Turniere qualifizieren. Und was mich beeindruckt, ist natürlich dann auch, dass da so gewisse Stars jetzt auch aus diesen kleinen Ländern entstanden sind. Ne? Nehmen wir den Keeper von Kap Verde. Bosinia heißt er, meine ich, ne? 40 Jahre alt, mittlerweile jetzt ohne Vertrag, meine ich. Aber Social Media Star, glaube ich, Mbappé auch überholt bei Instagram. Das sind auch die Geschichten, die wir haben wollen, diese Wohlfühlgeschichten, oder?
Ja, absolut. Also, wenn man sich bedenkt, so, wo der eigentlich herkommt oder so, also, ne, wo Kap Verde eigentlich liegt und wie die sich qualifiziert haben, was die dann da für eine Leistung abrufen, so, das ist ja auch das, wo sie ja nicht nur ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, der hat in fast allen Spielen Top-Bewertungen. Ich glaube, bis auf ein Spiel. So, aber ansonsten, und der ist halt 40, ne, das muss man ja auch dazu sagen. Also, das kommt ja auch noch dazu. So, wo sitzt andere mit 40 und er sitzt mit 40 oder steht mit 40 auf der fußballgrößten Bühne und tritt gegen Stars an?
Ja, allein das erste Spiel gegen Spanien war ja schon, was der alles rausgeholt hat. Wir wissen ja auch alle Spanien. Stehen jetzt im Viertelfinale. Amtierender Europameister. Also, der hat diese Mannschaft auf jeden Fall auf ein anderes Level getragen, auch gegen Argentinien. Super stark gespielt. Gegen Messi einige starke Paraden. Also das ist auch krass. Der spielt einfach gegen Lionel Messi noch. Bei seiner ersten und wahrscheinlich auch letzten Weltmeisterschaft. Das ist schon. Die wurden dann auch zu Recht gefeiert, als sie dann in Kap Verde gelandet sind nach der Weltmeisterschaft.
Ja, absolut. Und generell wieder so manche Mannschaften gefeiert worden. Also ich bin denke da zum Beispiel halt auch in Curaçao mit ihrem Bus, ne, Deutschland so einen hochmodernen Bus und Curaçao da so einen Schulbus einfach ummodernisiert. Oder ich glaube, Kongo war es, die einfach mit so einem riesigen Subwoofer da reinkamen. Also es sind halt schon mal wieder ganz andere Länder, wo du einfach siehst, was das für die bedeutet.
Ja, das ist dann auch einfach wirklich so ein kultureller Austausch. Und wenn man natürlich dann auf Social Media aussieht, wie die ganzen Fans miteinander feiern, das ist einfach geil. Dafür lieben wir doch diesen Sport, ne?
Ja, und ganz kurz, ich habe nochmal geguckt, also erster Spieltag, das größte Ergebnis war Schweden gegen Tunesien mit 5-1.
Stimmt, stimmt. Aber Tunesien
war
ja, ist ja eigentlich auch nicht so ein kleines, eine kleine Fußballnation. Also ich will jetzt nicht...
War ja eigentlich immer ganz solide.
Ja.
Aber wir hatten 5-1 gegen Schweden, 4-0 gegen Japan. Haben wir nach dem Schwedenspiel auch den Nationaltrainer entlassen.
Ja, der mittlerweile aber auch schon wieder weg ist.
Ja, deswegen, also da geht's auch drunter und drüber. Generell viele Trainerentlassungen bei der WM.
Ja, es sind viele, viele zurückgetreten. Ich meine, Uruguay, Bielsa, das ist ja gar nicht funktioniert. Die erwarten ja eine vermeintlich leichte Gruppe, wie gesagt, mit Kap Verde und Saudi-Arabien, natürlich Spanien, aber da hätte man ja Platz 2 erreichen müssen. Am Ende sind sie, meine ich, Dritter oder Vierter geworden, ne? In der Gruppe. Also das war mehr als enttäuschend. Und ja, gut, dann hast du natürlich so Portugal, Achtelfinale rausgeflogen, dann geht der Trainer natürlich Niederlande, Deutschland natürlich. das ist übrigens die erste Trainerentlassung während eines Turniers von Deutschland gewesen, zumindest in den letzten Jahren. Also 2018 Gruppenphase ausgeschieden, Löw durfte bleiben, 2022 in Katar Gruppenphase ausgeschieden, Flick durfte bleiben, also jetzt hat man mal Konsequenzen gezogen.
Und das nicht mal gerade so kleine. Südkorea hat auch den Trainer entlassen.
Stimmt, die haben auch maßlos enttäuscht. Also gegen ein so schwaches Südafrika in diesem Turnier zu verlieren, ist schon Kunst.
Und ich glaube, Ecuador, glaube ich, auch.
Ja, da ist der Trainer auch gegangen. Okay. In Tschechien natürlich. Die sind ja auch Gruppenvierter geworden bei sich in der Gruppe mit Mexiko, Südkorea, Südafrika. Da wäre also auch mehr gegangen. Muss, ne? Und ich bin auch mal bei Brasilien wirklich sehr gespannt.
Ja.
Weil das war für mich von Anfang an war schon ein wackeliges Gebilde, haben dann in der Gruppenphase ordentlich gespielt. Natürlich gegen Haiti deutlich gewonnen, aber gegen Schottland sich schon schwerer getan, gegen Marokko nur unentschieden. Auf letzter Rille gegen Japan noch weitergekommen, aber das wirkte sehr passiv und deswegen, ich fand es richtig geil, wie die Norweger dann die rausgehauen haben und auch mit einer besseren Spielanlage, wie ich fand. Klar, Norwegen hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber die waren für mich zwingender. Und Brasilien, das Land der trickreichen Offensivstars, haben so ängstlich defensiv gespielt, haben natürlich Ancelotti-like auf die individuelle Klasse der Offensive versucht zu setzen mit Kontern, aber es hat ja gar nicht funktioniert. Das fand ich gut, dass dieser ängstliche Ansatz mal nicht funktioniert hat. Und dafür eher so ein mutiges Spiel, wie Norwegen es gemacht hat. Die wussten, wir sind Außenseiter, wir haben aber die Qualität. Und dann natürlich mit dem Haaland als Starboy vorne, der aus dem Stand 126 km/h oder mit 126 km/h gegen den Ball getreten hat oder so. Das war brutal.
Ja. Also da musst du nicht nur aufpassen, wenn der auf dich zuläuft, sondern der darf gar nicht mal an den Ball kommen. Der schießt den Ball sonst kaputt.
Ja, wirklich aus dem Stand. Ja. Aber kurz vorgelegt und aus dem Stand, das war schon heftig.
Ja, und du hast es ja auch bei dem Brasilien-Norwegen-Spiel gemerkt. Also Vinicius Sousa, Vinicius Junior, so rum, war halt der beste Spieler auf dem Feld bei Brasilien. Und obwohl sie gewonnen haben, du hast halt einfach gemerkt, wenn der nicht ins Spiel kommt, wenn der nicht in seine Dribbling-Situation kommt, hat Brasilien da offensiv fast kaum noch was zu bieten gehabt. Und das hat halt Norwegen logischerweise schnell gemerkt, dass sie ihn dann gedoppelt. Und irgendwann hattest du halt einfach nicht mehr diese Offensivaktionen. Und Norwegen, wie du schon sagst, hat das dann einfach schlau genutzt. Ja, dann haben sie halt mal einen Haaland, der diesen Kunstschuss, muss man ja fast sagen, oder Wuchtschuss. Ja, und dann ist es schlussendlich halt dann auch irgendwo verdient.
Ja. Ja, für mich Norwegen, super spannende Mannschaft. Die haben zum einen richtige Arbeiter mit Riasson, mit Ayer, mit Berg und Berge im zentralen Mittelfeld. Und dann haben sie halt auch so Künstler. Oscar Bob auf rechts, Skjeldrup, der eingewechselt wurde, zwei Vorlagen gemacht hat von Benfica Lissabon. Natürlich Ødegaard, Haaland. Das sind so richtige Zocker, Zauberer. Nusa natürlich von Leipzig, nicht zu vergessen. Also sie haben auch einen richtig guten Mix. Mit Nyland natürlich auch wieder einen arbeitslosen, erfahrenen Keeper im Kasten, der sich jetzt empfohlen hat. Also für mich eine super starke Mischung. Und ich sage auch ehrlich, fürs Viertelfinale jetzt gegen England sehe ich sie nicht chancenlos, weil England hat mich auch nicht überzeugt. Die haben halt so viel Star-Power bei sich in der Truppe mit Thomas Tuchel, natürlich auch ein Trainer Fuchs, dass England es wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie ziehen wird, aber es wird zäh. Ich glaube, es wird eine sehr zähe Partie und wird wahrscheinlich auch erst in der Verlängerung entschieden werden, sage ich jetzt.
Ja, also generell sind da jetzt einige Partien dabei, wo es langsam echt schwer wird, das zu schätzen. Also ich fand es bei der WM generell schon etwas schwieriger. Aber wie gesagt, Frankreich, Marokko finde ich schwieriger. Spanien, Belgien vielleicht ein bisschen offensichtlicher, aber würde ich jetzt auch nicht mal zu 100% sagen. Also wenn Belgien wirklich jetzt durch die Situation bei dem USA-Spiel jetzt so angefeuert ist und es jetzt halt der kompletten USA mal zeigen möchte, dann könnte da schon was gehen. Auch wenn Spanien, naja, noch kein Gegentor kassiert hat bei dieser WM, was ja auch krass ist. Ja, Norwegen, England wird sehr spannend. Argentinien, Schweiz. Ja, die Schweiz überrascht mich schon auf jeden Fall. Argentinien hat sich in den letzten Spielen generell ziemlich schwer getan, fand ich. Haben sich ja auch gegen Australien, war es glaube ich, auch erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Also da sind schon höhere Qualitäten, die man von Argentinien eigentlich erwarten kann. Jetzt gegen Ägypten auch fast rausgeflogen. Da sehe ich für die Schweiz auf jeden Fall schon Mittel und Wege, da weiterzukommen.
Ja, also wir müssen generell darüber reden, dass Argentinien sehr, sehr viel Glück hatte bei diesem Turnier. Plus einen Weltklasse Lionel Messi. Also Argentinien, anders als 22, gefallen mir so gar nicht. Also das ist wirklich nur noch eine One-Man-Show von Messi. Ich meine, was der natürlich da nochmal abliefert mit seinen 38 Jahren in der Weltmeisterschaft, heftig. Nicht umsonst ist er jetzt, hat glaube ich 8 Turniertreffer insgesamt, 20 Tore bei Weltmeisterschaften, damit Miroslav Klose natürlich locker lässig überholt. Also der Typ, der ist einfach heftig. Also wenn der Bock hat, mit seinem explosiven Antritt dann, mit seiner Technik, Abschlussstärke, mit seinem Auge, Technik, also hat ja alles. Das ist natürlich nochmal krass. Aber ansonsten gegen Ägypten sehr viel Glück gehabt, dass ein Treffer aberkannt wurde wegen Foulspiel für Ägypten. Aber dann der Treffer, der von Argentinien, ich glaube zum 3:2, wo vorher auch ein Foul gab, da wurde es gar nicht abgepfiffen. Dann natürlich Messi, ich glaube gegen Österreich hätte er eine rote Karte sehen müssen. Oder was, gegen Algerien?
Algerien
hätte er eine rote Karte sehen müssen. All solche Dinge, die natürlich dann auch nicht passiert sind. Deswegen hat sie jetzt auch ein bisschen durchs Turnier getragen. Aber durch ihre individuelle Klasse glaube ich auch, dass sie gegen die Schweiz das dann doch ziehen werden, auch wenn die Schweizer sich natürlich auch in diesem Turnier gesteigert haben, aber mit Mansambi, im besten Spieler, der jetzt kurz am Wechsel zu Newcastle steht für 60 Millionen, natürlich einen herben Verlust Weil man hat schon gemerkt, als er da eingewechselt wurde oder der Starter stand, was der für eine Wucht auch ausgestrahlt hat. Ein richtig guter Ballschlepper, der so Mittelfeld überbrücken kann, abschlussstark. Das fehlt den Schweizern schon und ich glaube, ein, zwei gute Aktionen von Messi werden das Spiel dann auch einfach wieder entscheiden. Und dann sind sie halt wieder im Halbfinale Argentinien.
Ja, also, wie du schon sagst, also mir gefällt Argentinien jetzt halt auch nicht so wirklich. Da sehe ich, sah ich sogar, manche Mannschaften stärker. Und ja, die haben halt, jetzt die Schweizer, die haben halt mit Gregor Kobel, haben sie einen sehr guten Keeper, haben einen guten Keeper. Mansami, hast du gerade schon gesagt, ist verletzt, aber dann haben sie halt auch noch einen Granit Xhaka, der Motor im Mittelfeld. Also den darfst du eigentlich auch fast nie frei zum Passen kommen lassen, weil der sieht einfach Pässe, die noch gar nicht gespielt sind. Also das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel werden. Ich glaube, das wird spannender, als sich so manche argentinische Fans vielleicht wünschen würden.
Ja, also ich glaube, es wird auch diesmal wieder in die Verlängerung gehen, habe ich so im Gefühl. Aber dann wird sich Argentinien, glaube ich, durchsetzen. Eine Nation, die mir ein bisschen zu gut wegkommt bei diesem Turnier, Spanien. Die haben als einzige Nation 0 Gegentore. Müssen wir nicht drüber reden. Absolut klasse. Wurden aber auch noch nie so richtig gefordert, fand ich. Selbst Portugal war für mich sehr, sehr harmlos. Und nach vorne passiert irgendwie auch nicht so viel. Sie haben viel Ballbesitz. Also ich erinnere mich so ein bisschen an 2010, nur da fehlt mir so ein bisschen noch diese Weltklasse. Also ich traue dem Braten noch nicht. Also ich glaube, Weltmeister wird Spanien nicht.
Also, wie du sagst, also so wirklich harte Gegner sind nicht. Okay, Portugal, ne, hast du gerade schon gesagt, haben jetzt auch nicht so top gefallen, aber dann hatten sie halt Österreich, haben sie 3-0 besiegt. Waren jetzt auch nicht so die Top-Nation. Uruguay war eine Enttäuschung bei der WM. Dann halt Saudi-Arabien und den härtesten Gegner, muss man ehrlicherweise sagen, war halt Kap Verde mit 0-0.
Ja.
So, also wenn Kap Verde so der härteste Gegner bei dieser diesjährigen WM für Spanien war, so, dann weiß halt auch, wie sie bisher ins Viertelfinale gekommen sind.
Ja, deswegen, und ich glaube, dass Belgien die richtig fordern wird. Also, weil Belgien, die operieren auch viel mit Flanken, mit hohen Bällen, mit Diketelara haben sie, Lukaku haben sie, großgewachsene Stürmer. Und bei Kubasi fehlt mir zum Beispiel so ein bisschen diese Robustheit manchmal. Deswegen glaube ich schon, dass da einiges auf das spanische Tor zukommt. Lamine Yamal natürlich auch lange verletzt gewesen, auch noch nicht so hundertprozentig im Turnier vorne. Und das ist natürlich dann auch so ein Unterschiedsspieler. Aus dem Mittelfeld fehlt mir auch so ein bisschen diese Kreativität bisher. Also Dani Olmo, Pedri, die haben mir auch noch nicht so gut gefallen, als dass sie so viel kreiert haben wie noch bei der Euro 2024. Die einzigen zwei Lichtblicke vorne, so ein bisschen Baena auf links für den verletzten Nico Williams. Der macht das sehr gut, finde ich, weil er wieder nach innen zieht, eine gewisse Dynamik mitbringt und Ojas Verbal so als falsche Neun, der dieses Knipsergehen auch einfach hat. Aber ansonsten gefällt es mir noch nicht so.
Ja, also Belgien hat schon gute Spieler, also nicht umsonst werden sie gefühlt bei jeder WM als der Geheimfavorit gezählt. Aber die haben halt einen Sturm, sind halt Leandro Trossard. Die haben immer noch einen Yuri Tielemans im Mittelfeld. Die haben einen Kevin De Bruyne im Mittelfeld. Wie du schon sagst, die haben dann noch einen Charles Dekedelere im Sturm. So, dann haben Romelu Lukaku, die haben Thibaut Courtois. Das sind jetzt keine namenlose Spieler oder so. Also die haben ja auch alle Weltklasse-Erfahrung. So, Trossard mit Arsenal jetzt englischer Meister geworden. Also da kommt schon Qualität auf die Spanier zu. Muss man jetzt abwarten. Ich bin wirklich gespannt, wie die Belgier nach dem 4-1 jetzt gegen die USA auftreten werden. Ob die jetzt so angefacht in dieses Spiel reingehen oder ob sie jetzt einfach nur die USA wegklatschen wollten, um dann jetzt wieder in diese normale Stimmung reinzukommen.
Ja, also ich glaube, es wird so von den ersten 10, 15 Minuten abhängen, wenn Spanien die Belgier dann einigermaßen in den Griff bekommen sollte, so ein bisschen diese Energie rausnimmt, wird es, glaube ich, schwierig. Aber wenn Belgien direkt zu guten Chancen kommt, dann wird es sehr, sehr schwierig. weil das ist eine Mannschaft, da merkt man, wenn die einmal angezündet sind, dann geben die Vollgas und haben dann auch so eine gewisse Energie, die sie auf den Platz bringen, mit De Kuyper links und Castagne rechts, auch super Flankenspieler, die dann auch gerne bis zur Grundlinie gehen. Und all das wird Spanien vor einige Probleme stellen. Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass sie ausscheiden. Und damit wäre Belgien Halbfinale. Der das Versprechen, was es lange gab, die goldene Generation, größtenteils weg. Und jetzt die neue Generation schafft es anscheinend, die Belgier dann ins Halbfinale zu befördern. Nach 2018 natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Ja.
Also man muss sagen, bei Belgien ist es halt wirklich so eine, wie halt bei Spanien, so ein guter Mix aus Jung und Alt. So was man bei Deutschland eigentlich die ganzen Jahre immer fordert. Jetzt hat man es bei dieser WM so mit zwei Spielern bei Deutschland probiert. So, aber hat jetzt halt auch nicht so funktionieren sollen. Aber wie gesagt, Spanien, Belgien oder halt auch England oder Frankreich, das sind halt Nationen, die halt, was das angeht, halt schon bei Deutschland weiter voraus sind und du einfach merkst, dass so ein nicht 180-Grad-Umbruch, aber so ein gesunder Umbruch bringen kann.
Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass die Spanier, die Engländer, die Franzosen momentan auch so viele gute Jugendspieler haben, dass es dann natürlich auch einfach ist, wo dann auch wirklich auf so gut wie jeder Position du mindestens 2, 3 Top-Leute danach hast. Ne? Ich meine, gerade bei Frankreich. Die sind für mich so der absolute Top-Favorit, auch jetzt während dieses Turniers, weil sie es auch einfach so gut spielen. Ne? Haben die Norweger souverän besiegt gegen Paraguay. Unter schwierigen Bedingungen trotzdem kühlen Kopf bewahrt. Und Dembélé, Olise, Mbappé, Barcola, Doué. Das ist pure Weltklasse in der Offensive, in der Defensive Saliba, Upamecano in der Innenverteidigung. Zwei Schränke mit auch einer gewissen Schnelligkeit. Bedeutet, Frankreich kann auch hoch stehen. Müssen trotzdem keine Angst haben, ausgekontert zu werden. Dieses Gesamtpaket. Also Frankreich und das Wichtige ist, sie agieren als Mannschaft. Nicht nur, die haben viele Weltklasse-Einspieler, sondern sie agieren auch einmal als Mannschaft. Die Symbiose auch zwischen Deschamps als Nationaltrainer der Mannschaft, das passt. Man hört kein Murren, sondern alle ziehen an einem Strang und das ist einfach super gefährlich und ich glaube, es wird nicht aufzuhalten sein.
Also wenn dein Sturm aus dem Mbappé, in Olise und in Dembélé eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 km/h hat, so dann weißt du, was doch da auf dich zukommt. So, das kannst du fast nicht aufhalten. Und wenn dann Olise einen guten Tag hat und dann einfach mal von rechts in den 16er reingeht, dann haut der dann 2, 3 Traumtore raus, so, dann ist halt auch schon gegessen.
Dann ist das Ding durch. Deswegen glaube ich auch, wird Marokko, trotz dessen, dass sie natürlich wieder ein fantastisches Turnier spielen, aber mit Sabari fällt natürlich ihr Top-Torjäger aus, werden dann, glaube ich, diesmal auch wie 2022 keine Chance haben gegen Frankreich und diesmal dann im Viertelfinale ausscheiden. Ups. Aber trotzdem, fantastisches Turnier von denen.
Ja, natürlich. Also Marokko generell ja auch eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste afrikanische Mannschaft momentan. Also wir haben schon echt gute afrikanische Mannschaften gerade bei dieser WM gesehen, die sich auch qualitativ definitiv gesteigert haben. Aber Marokko siehst du halt auch einfach, was die da denn nochmal an Qualitäten bringen können. So, das ist halt momentan so der Unterschied. Oder halt auch in Ägypten jetzt gegen Argentinien, ne?
Ja, die konnten natürlich da nicht mehr so nachschießen, dass man dann sagen will, okay, weil natürlich irgendwann ist die erste Elf müde und Argentinien bringt dann halt Lautaro Martinez rein und Argentinien bringt dann den Omar Marmoush, der maximal außer Form ist und dem gar nichts mehr gelingt.
Ja, und ganz kurz zu Spanien und Jugend. Also momentan, ich weiß nicht, wer es so alles verfolgt, läuft ja auch die U19-Europameisterschaft.
Der Herren und der Frauen, wollte ich nur sagen.
Der Herren, genau, der Herren und der Frauen. Und da zum Beispiel ist ja jetzt auch am Samstag das Finale bei den Herren. Da trifft ja die U19 von Spanien auf die U19 von Deutschland. Und Spanien bisher auch da komplett ohne Gegentor. Die haben die komplette Gruppenphase und das Halbfinale jetzt ohne Gegentor abgeschlossen. Und in der Gruppenphase Deutschland mit 4-0 weggehauen. Also Da weißt du einfach, was bei Spanien für Qualitäten hinzukommen in den nächsten Jahren.
Ja, die haben halt einfach diese absolute, also die sind sehr diszipliniert und trotzdem haben sie diese Spielfreude. Die haben so diese deutsche Disziplin drin, oder die ehemalige deutsche Disziplin, und dazu dann noch diesen südamerikanischen Flair, dieses Ballverliebte, dieses technisch Starke. Das ist einfach eine brutale Kombination, jetzt habe ich es. Und natürlich, getreu dem Motto von Pep Guardiola, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Dominieren sie alles weg, nehmen natürlich auch den Gegnern die Spielfreude und ja, brauchen dann halt auch nicht viele Chancen für ihre Tore, ne?
Ja, das stimmt.
Also da kommen auch in den nächsten Jahren, wie seit Jahren sind ja Frankreich, England, Spanien, Top-U-Nationen, aber auch Deutschland sind eigentlich immer gut dabei, nur irgendwie schaffen wir dann diesen Übergang nicht, den die anderen drei Nationen hinbekommen. Schafft Deutschland irgendwie nicht. Und da sprechen wir gleich drüber. Der Tor des So, herzlich willkommen zur Deutschlandanalyse, lieber Dumme. Denn unsere deutsche Nationalmannschaft hat es wieder geschafft. Wir sind vom Achtelfinale rausgeflogen. Yay! Und zwar gegen Paraguay. Richtig, das Paraguay, was 4-1 gegen die USA in der Gruppenphase verloren hat. Dumme, deine Worte zum DFB.
Ja, immerhin nicht mehr die Gruppenphase rausgeflogen. Ich finde, das ist schon mal ein Erfolg.
Ja, objektiv kann man das so sagen. Wenn man sich allerdings 5 Minuten mit diesem System beschäftigt
Ja.
hat, war es, dass dadurch, dass die besten Gruppen dritten auch weitergekommen sind und du am Anfang Curaçao hattest, bei aller Liebe, wir haben es ja bereits am Anfang des Podcasts gesagt, aber die waren natürlich mehr als schlagbar, die du dann noch 7-1 weggehauen hast, dann war natürlich schon sicher, dass du weiter bist. Aber dann bei der ersten Gelegenheit, wo du wirklich rausfliegen konntest, dann rauszufliegen, das ist dann typisch Deutschland. Und die Art und Weise insgesamt war auch nicht gut. Kommunikation vor und während dem Turnier auch nicht. Also der DFB liegt mal wieder in Schutt und Asche, zumindest was die Herren-Nationalmannschaft angeht.
Ja, das stimmt. Also die einzigen, die jetzt geblieben sind, sind ja Hans-Joachim Watzke und Rudi Völler. So, der Rest ist ja meines Wissens raus, ne?
Ja, Andreas Rettig hat, glaube ich, noch bis am Ende des Jahres Vertrag. Bert
Also, okay.
Neuendorf ist noch Präsident. Aber ja, klar. Also dann haben wir natürlich Julian Nagelsmann, der ja jetzt nicht mehr in Amt und Würden ist, seine drei Co-Trainer auch mitgenommen hat. Und ja, aber wir beide wissen ja, allein mit dem Bundestrainer hat es ja nichts zu tun, dass wir so früh ausgeschieden sind, sondern hat natürlich vielerlei Gründe und darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Wollen wir chronologisch so ein bisschen durch dieses Turnier erstmal durchgehen von Deutschland? Wir
Ja,
fangen
machen
einfach mal
wir.
an. Mit dem ersten Spiel gegen Curaçao haben wir 7-1 gewonnen. Wir alle hatten natürlich das Gefühl, jetzt wird Deutschland Weltmeister. Nein, Spaß beiseite. Ja, also wie gesagt, du musst doch erstmal 7 Tore schießen. Gewinnst mit 6 Toren Unterschied, alles fein. Kleiner Wermutstropfen da natürlich schon. Mit dem ersten Torschuss kassierst du gegen Curaçao einen Gegentreffer. Hast in der Konterabsicherung viele Fehler gemacht. Also es darf nicht sein, dass der linke Flügelspieler Margarita hieß der übrigens, geiler Name, oder Margarita, so oft da durchbrechen konnte. Und in der Offensive, trotz 7 Treffer, war es dann teilweise auch sehr unkreativ. Was waren so deine wichtigsten Punkte aus diesem Curaçao-Spiel, wenn du dich noch daran erinnern kannst, was du da gedacht hast?
An sich war es ein gutes Spiel. Es ist halt ein Spiel, von dem du halt eigentlich einen Sieg erwarten musstest und halt auch ein Spiel, dass du hinterher rausgehst und sagst, okay, wir haben gewonnen, aber so wirklich daraus was ziehen konntest du eh nicht, weil du wusstest, okay, es ist nur Curaçao. Und ja, so, es ist halt schon schwierig, gerade wenn du halt 1-0 führst und dann das Gegentor kassierst zum 1-1 und nicht die Reaktion sofort ist, geil, jetzt machen sie das 2-1, also in Deutschland. Nein, es ist eher die Scheiße, wir könnten dieses Spiel wirklich verlieren. Wenn du dieses Mindset allein schon hast aus deutscher Sicht, dann weißt du, dass nicht nur die Mannschaft irgendwie falsch aufgestellt ist, sondern das komplette Denken der deutschen Fans auch irgendwie ins Negative gerutscht ist.
Ja, du hast natürlich jetzt durch diese traumatischen Erfahrungen der zwei letzten Weltmeisterschaften, da war ein Riesendruck auf der Mannschaft, natürlich auch gerade auf der Generation Kimmich, Goretzka, Tah auch, die natürlich wissen, ey, wir sind eine Verlierergeneration. Also die sind noch nie oder die haben noch nie ein K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritten als deutscher Nationalspieler. Das ist krass.
Und
Das
noch
ist
nie gewonnen.
krass. Ja. Und gewonnen haben sie halt auch jetzt nach diesem Turnier nie eins. Durften ein K.O.-Spiel erleben. Ja, ich find's einfach crazy. Es fing ja schon vor dem Turnier an. Julian Nagelsmann, wie er sich dann geäußert hat, hat dann natürlich auch nochmal mehr Unruhe reingebracht. Dass ein Olli Baumann dann nach dem letzten Spieltag über die Medien erfährt, ja, der Manuel Neuer kehrt zurück, du bist jetzt die Nummer zwei. Wurde ja auch gesagt, dass Herr Nagelsmann kaum mit seinen Spielern kommuniziert hat, sehr selten im Stadion war, dann im aktuellen Sportstudio seine mysteriösen Aussagen. Im Kicker sagt er dann im Interview vor der WM, Goretzka wird auf jeden Fall Stammspieler sein. Spieler wie Anton Stach haben sowieso keine Chance. Also einfach kontraproduktiv. Jetzt im Nachhinein kam er auch raus, dadurch, dass Goretzka dachte, er wäre Stammspieler, ist dann doch nicht wahr, hat er sich von der Mannschaft abgekapselt. Und das sind alles schon so Nebenschauplätze, die unnötig sind, die Nagelsmann unnötig aufgemacht hat, ist einer seiner größten Kritikpunkte, dass die Kommunikation, sondern gar nicht das Fachliche, sondern wirklich diese Kommunikation. Und klar, dann ist er auch so ein bisschen Opfer des Systems, dass wir keinen klassischen Weltklasse-Mittelstürmer haben, keinen guten rechten Außenverteidiger, sodass Kimmich das spielen muss, aber trotzdem darfst du nicht so ausscheiden, wie du es gegen Paraguay gemacht hast. Wir kommen immer wieder zum Paraguay-Spiel, aber das war für mich sinnbildlich. Feldüberlegenheit, aber am Ende körperlich nicht dagegen halten können, sich den Schneid abkaufen lassen und gegen clevere Paraguayer dann ja, sich ins Elfmeterschießen drängen lassen. Gut, und dann waren die Nerven sowieso komplett blank. Sieht man dann ja, dass Jonathan Tah schießen musste, weil kein anderer Spieler sich bereit dazu gefühlt hat. Das ist natürlich auch so ein Punkt, dieses Machtvakuum im DFB-Team. Welche Spieler übernehmen Verantwortung, auch gerade in schwierigen Phasen, ne?
Ja, das stimmt. Wobei, ich fand es ja gut, dass Tah geschossen hat, weil er hat ja am Anfang des Turniers gesagt, er ist halt auch da, um, wie sagt man das, um Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft halt auch anzuführen, wenn es sein muss. Und das fand ich ja auch stark, dass er sich dann bereit erklärt hat, halt diesen entscheidenden Elfmeter zu schießen. Gut, wie er ihn dann geschossen hat, darüber lässt sich vielleicht auch streiten, dass es halt sein allererster Elfmeter überhaupt ist in seiner Karriere. Aber schlussendlich hört es ja nicht bei diesem Elfmeter auf, wie du schon sagst. Also es fängt ja ganz am Anfang schon beim Spiel überhaupt gegen Paraguay an, dass du eine Verlängerung gegen so eine Mannschaft musst, obwohl du wirklich komplett überlegen warst.
Ja, da hat dann wirklich auch so diese Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Also dann, die Jungs waren halt auch nicht in Topform, muss man auch sagen. Also es gab kaum einen Spieler, der wirklich von vorne bis hinten überzeugt hat. Da wird mir maximal noch Nathaniel Brown anfallen. Der war für mich einer der Shooting Stars, aber ansonsten, und vielleicht noch Dennis Undorf natürlich. Aber ansonsten hast du ja keinen gehabt, wo du sagen würdest, boah, der hat auf seinem Top-Level gespielt, da hat man diese maximale Spielfreude angesehen. Selbst Lorenz Wiltz, der ein paar Vorlagen hat auch bei dem hat es das Gefühl, der war so ein bisschen gehemmt. Musiala natürlich nach seiner Verletzung komplett außer Form. Leroy Sané, muss man sagen, defensiv gegen den Ball, sehr bemüht gewesen, auf dem Weg nach vorne, was so die. Das Kreieren von Chancen angeht, war das nichts. Es war sehr schwach. Und dann natürlich die Sache mit Nick Woltemade, der ballert dich zur WM und darf am Ende, ich glaube, wurde einmal eingewechselt gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, ich glaube gegen Ecuador oder so und jetzt einmal gegen Paraguay. Ja, der kam dann auch nicht richtig ins Spiel. Also da fehlte mir vor allem dieses Gerüst. Und dieses Gerüst musst du dir ja über Jahre so ein bisschen aufbauen. Also, dass du wirklich einen Stamm an Spielern hast auf zentralen Schlüsselpositionen, die dann halt auch wirklich immer spielen und drumherum dann natürlich auch ein paar Experimente machen kannst. Aber wir haben ja auch während dem Turnier noch Experimente gemacht. Und das ist dann natürlich schon das falsche Signal. Und ich bin jetzt gespannt, wer alles zurücktritt. Neuer natürlich, der schon zurückgetreten ist jetzt als Keeper. Ob Kimmich, Goretzka weitermachen. Ich meine, vom Alter her können sie es natürlich noch, aber ob die vielleicht dann auch sagen, ey, wir machen den Dick frei für einen kompletten Neuanfang, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ist jetzt auch die Frage, wie soll es jetzt weitergehen, ne? Wer wird zum einen Trainer und wie kann eine zukünftige Nationalmannschaft aussehen, beziehungsweise wie können wir auch wieder Spieler produzieren, die dann in einer erfolgreichen Nationalmannschaft oder für eine erfolgreiche Nationalmannschaft sorgen. Hast du da Ideen, Dome?
Ja, also ganz kurz, was man natürlich bei dem Paraguay-Spiel nicht vergessen darf, und ich will das jetzt auch nicht als Ausrede nutzen, Deutschland war nicht gut das ganze Turnier über, aber es ist halt einfach die Szene des Spiels, halt das nicht gegebene Tor von Jonathan Tah. So, was für mich halt ganz klar in Elfmeter schon ganz klar ein Tor ist und dass das halt zurückgenommen wird, ist halt falsch gewesen. Also aus sportlicher Sicht ist das einfach falsch, auch wenn es die Regeln angeblich ne, irgendwie behaupten, dass das regelkonform war. Aber ich sag mal so, ich glaube, Klopp hat das sogar gesagt, das ist halt eine Taktik von Arsenal, die komplett Saison durchgezogen haben und so halt auch Meister wurden. So, und jetzt plötzlich bei so einem großen Turnier das abzupfeifen und die gleiche Schiedsrichterin oder VR-Schiedsrichterin hat ja auch das Spiel Brasilien gegen Norwegen gepfiffen, hat da als VR gedient, wo ja Brasilien den Elfmeter bekommen hat, den es aber eigentlich nicht hätte geben dürfen. So, also auch da wieder zwei Fehlentscheidungen und da lässt sich dann halt auch wieder über den VR streiten. Weil es war exakt die gleiche Szene wie, ich glaube, auch bei dem Paraguay-Spiel oder bei dem Ecuador-Spiel, wo Deutschland einen Elfmeter bekommen hat und aufgrund eines Fouls vorher nicht bekommen hat. Und das war genau das gleiche wie jetzt beim Brasilien-Spiel, wo Brasilien aber den Elfmeter bekommen hat. Also auch da wieder die Schiedsrichter und die VRs, die sind halt einfach, du hast kein Band irgendwie, was zusammenhält. In einem Spiel wird so entschieden, in dem anderen wird so entschieden. So, und eigentlich sollte der VAR ja eingeführt werden, um mehr Chancen, Fairness zu sorgen. Aber irgendwie, ja, macht es alles nur komplizierter.
Ja, dieser rote Faden fehlt, da stimme ich dir zu. Wobei, selbst wenn Deutschland dieses Spiel dann gewonnen hätte, in der Verlängerung weiterkommen wäre und dann im Achtelfinale auf Frankreich getroffen wäre, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt im Kicker gelesen, ob es nicht vielleicht sogar besser ist, dass sie jetzt gegen Paraguay ausgeschieden sind und nicht von Frankreich filetiert worden wären, weil die hätten uns sowas von kaputt gemacht.
Ja, dafür Paraguay Frankreich filetiert und nichts dafür bekommen.
Das stimmt natürlich, da müssen wir auch nochmal, klar, also wie gesagt, brutale Fouls und am Ende null gelbe Karten. Also die waren natürlich mit die unsportlichste Nation bei diesem Turnier, Paraguay, muss man sagen, aber trotzdem, also ich habe, vielleicht sind meine Erwartungen an Deutschland noch einfach noch zu hoch, aber ich erwarte trotzdem von der deutschen Nationalmannschaft, dass sie dann halt mit ihren Mitteln Paraguay dann trotzdem besiegt.
Eben deswegen, ich wollte das ja jetzt auch gar nicht als Ausrede oder so nutzen, also Deutschland musste Paraguay schlagen, so viel war eigentlich klar. Und jetzt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Jugend, ja, also wir haben an sich haben wir eine gute Mannschaft und wir haben auch gute Jugendspieler. Wie gesagt, U19 sehen wir es immer wieder, U21 sehen wir es immer wieder. Oder auch junge Spieler, die hochgezogen werden, die dann aber woanders halt vielleicht den Schritt nach vorne, den Schritt nach vorne schaffen. So. um sich dann für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt zum Beispiel jetzt mit der neu gegründeten U21-Liga, wie die ablaufen wird, ob sich da wirklich so viele junge Spieler durchsetzen können und dann auch mal bei ihrem Verein Einsatzminuten sammeln können oder ob das nur so eine, ja, gut gemeint, aber schlecht umgesetzt Liga sein wird. Muss man jetzt einfach abwarten. Also es haben ja viele Vereine haben das sehr positiv aufgenommen. Unter anderem ja auch Wolfsburg, Darmstadt, Köln, weiß ich jetzt gar nicht.
Wir nicht, wir
Nee,
nicht,
okay.
weil wir nicht den Platz dafür haben. Grüße
Ach
an
so,
die Stadt
okay.
Köln.
Ja, deswegen, da bin ich mal sehr gespannt. Aber auch Spieler wie halt ein Nicolo Tresoldi, der sich jetzt in Belgien gut durchsetzen konnte, hätte ich jetzt zum Beispiel auch den Schritt jetzt zur WM, hätte ich das gut gefunden. Auch wenn er vielleicht nicht gespielt hätte, aber ne, ganz ehrlich, Woltemade hat jetzt auch nicht gespielt. So, das ist dann halt wieder so dieses, brauchen wir wirklich so viele Spieler?
Ja, die Frage ist ja auch, wie möchtest du spielen? Also, was für Ansätze hast du? Weil natürlich, du kannst mit einem Nick Woltemade spielen, der technisch sehr stark ist, Undav, der in Zwischenräumen oder gerade so ein richtiger Wusler ist, Tresoldi ähnlich und Burkhardt, der natürlich auch eher so einer ist, der in die Tiefe geschickt werden muss. Wenn du natürlich einen Ballbesitzspieler hast, so jemand wie Burkhardt zum Beispiel, verschenkt. Ne?
Ja, klar, das verstehe ich ja absolut, warum er Burkhardt jetzt nicht mitgenommen hat, klar.
Ja.
Aber
Nee.
ein großer Kritikpunkt war ja zum Beispiel auch, Lennart Kahl verletzt sich. Und er holt einen Asan Ouedraogo und nimmt da mit. Der spielt keine Sekunde. Und in Köln wartet ein Said Elmaler, ne, wartet, ne, darauf, dass er nachnominiert wird, weil er eigentlich fast die gleiche Position wie Lennart Kahl spielt. Warum wird ein Ouedraogo, der gelernter zentraler Mittelfeldspieler ist, für einen Flügelspieler nachnominiert? So, klar,
Ja.
für Ouedraogo, ne, der kann da wenigstens für. Ich hatte an seiner Stelle natürlich auch zugesagt, ne? Aber ne, natürlich tut es mir dann für die leid, die dann, wie halt Ouedraogo gar nicht spielt.
Na klar, es ist natürlich, ich meine, das hatten wir natürlich bei früheren Weltmeisterschaften auch schon, dass du natürlich auch nur Kaderspieler hast, die dann gar keine Rolle spielen. Aber klar, Ouedraogo ist natürlich auch so einer, der mit seiner Wucht nochmal was erzeugen kann. Wichtig wird es natürlich jetzt sein, also was für mich auch ein essentieller Baustein ist, ist natürlich eine Rechtsverteidigung. Das ist für mich so die Position, wo ich mir am meisten Gedanken mache, weil im Tor haben wir mit Jonas Urbich von Bayern München den wahrscheinlich nächsten Nationalkeeper Atubolu von Freiburg, Mio Backhaus, ebenfalls mittlerweile Freiburg, Dennis Salm, Stuttgart. Wir haben massig Talente für die Torwartposition. Für Mittelsturm haben wir ja auch einige Leute. Ich meine, Kai Havertz ist trotzdem auch ein sehr guter Mittelstürmer, weil er ein bisschen anderes Profil hat. Undav natürlich. Aber auf der Rechtsverteidigerposition, da wird es schwierig. Und das ist natürlich auch die Frage: Wollen wir weiter mit Viererkette spielen in einem klassischen Rechtsverteidiger? Oder sagen wir vielleicht, hey, lass lieber mit Dreierkette spielen, drei Innenverteidiger, weil wir haben viele gute Innenverteidiger, gute Konterabsicherung. Und dann auf den Schienenpositionen links Brown, Raum, für die es natürlich auch noch besser ist, weil sie offensiv ausgerichtet sind. Und auf rechts dann so Leute wie ein Leveling zum Beispiel, der das auch gut kann, den wir da haben, dass wir einen Kimmich im zentralen Mittelfeld haben, wo er auch aufgrund seines mangelnden Tempos besser aufgehoben ist, weil er ein gutes Spielverständnis hat, aber nicht so die hohe Physis. Und ein Spieler, den viele gar nicht auf dem Schirm haben, zweite Liga, Karlsruhe SC, Pinto Pedrosa, finde ich richtig geil. Der wird, ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Den müsst ihr auf dem Schirm haben, Leute. Ich glaube, dass der eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben Benjamin Henrichs, Riedle Baku. Da schreit jetzt auch keiner. Hurra. Yay. Schön.
Wobei, also Riedel Baku hätte ich mitgenommen als Rechtsverteidiger, bin ich ehrlich. Also hätte ich lieber als Rechtsverteidiger aufgestellt als ein Kimmich. Und Kimmich halt auf die 6.
Das hat man natürlich dann auch gesehen. Auf der 6 Pavlovic, Metscher, das hat ja gar nicht gematcht. Weil beide, ja, die brauchten beide noch einen erfahrenen Mann neben sich, so ein Anker. Das hat man schon gemerkt, dass da dann auch in der Zentrale so ein Machtvakuum war. Ja, und Kimmich auf rechts, der war meistens nur rechter Innenverteidiger. Da komplett verschenkt gewesen.
Ich habe gerade geguckt wegen Rafael Pinto Pedrosa. Da muss sich Deutschland aber beeilen, ne? Weil der ist auch Portugiese.
Ja. Und
also, wenn Portugal bei dem anklopft oder Deutschland, ne, hatten wir in der jüngeren Vergangenheit, dass sich dann doch einige gegen Deutschland entschieden haben.
Das stimmt.
Jetzt Moja von Gladbach ja wahrscheinlich auch nicht zum DFB.
Dafür Ben Fahad vorne.
Ja,
gut, Tunesien, Deutschland. Der wechselt wahrscheinlich zu Eintracht Frankfurt.
Jetzt muss ich kurz gucken. Marokko, ja, zum Beispiel Moja ist halt Marokkaner. So, und da hast du jetzt natürlich auch wieder so, als Moja guckst, okay, wo ist Deutschland gelandet, wo landet Marokko? Wo habe ich momentan höhere Wahrscheinlichkeiten zu spielen?
Wobei ich natürlich sagen muss, Moja, offensives Mittelfeld, da haben wir natürlich mit Musiala,
ja,
mit einem Karl, mit einem Florent Wirtz, Uidra Ogo. Wir haben natürlich da schon auch eine hohe Dichte an auch talentierten Jungs, ne?
Ja, gut, das stimmt. Moja ist ja auch erst 17, glaube ich, 17, 18. So, der wird sich natürlich dann auch nochmal in den nächsten Jahren entwickeln.
Ja.
Wir schauen, was sich da dann so tut.
Bin gespannt. Was hältst du denn von der Idee Jürgen Klopp als Bundestrainer? Beziehungsweise findest du diese Idee gut oder würdest du noch einen anderen Namen in den Raum werfen? Das würde mich mal gerne interessieren, weil ich finde Kloppo als Bundestrainer natürlich mega geil. Vor allem, weil er auch.
Ja, jetzt muss ich kurz.
Ja, der hat, da spreche ich einfach mal. Der hat auf jeden Fall auch dieses, diese Ausstrahlung nach außen natürlich auch. Also jeder Spieler, wenn Klopp was sagt, hörst du ihm zu. Der kann natürlich auch gut junge Spieler einbinden, sorgt natürlich dafür, dass sie auch in ihr Leistungsmaximum gehen. Das Einzige, was natürlich als Bundestrainer anders ist als Vereinstrainer, du hast natürlich weniger Zeit mit den Jungs. Muss natürlich innerhalb kürzester Zeit Sachen trainieren und natürlich sein aufwendiges Pressing-System schwieriger. Aber eventuell, er ist ja auch wandelbar, kann das so ein bisschen zumindest abändern. Und ich habe dann sehr, sehr gutes Gefühl für die Zukunft, dass er es auch wieder schafft, eine Euphorie zu entfachen. Das ist ja das Wichtige auch. Das deutsche Volk vor allen Dingen auch zu hinter sich zu vereinen, anders als Nagelsmann, Hansi Flick und Jogi Löw am Ende es dann geschafft haben, ne?
Ja. Ich hatte nämlich kurz einen Chat rausgesucht, weil ich mit einem Bekannten auch über das Thema gesprochen hatte, wen wir als Nachfolger sehen könnten.
Ja, und darfst natürlich auch gerne ihre Meinung mit reinbringen hier.
Und sie ist ja zum Beispiel auch kein großer Fan von Jürgen Klopp, weil sie halt auch zum Beispiel dieses, ja, was wir damals hatten, als Klopp dann zu dem bekannten Brause-Konzern gegangen ist, ohne jetzt mal Namen zu nennen, waren ja viele da, dass Klopp den Fußball hintergangen hat und nicht mehr hinter dem Fußball steht. Und das zieht sich scheinbar immer noch so ein bisschen hinterher. Und ja, deswegen, das könnte vielleicht so das Problem sein, jetzt ja auch, weil er freigekauft werden müsste aus dem Vertrag. Oder er jetzt vielleicht doch nicht, weil da ist ja immer noch so das Gespräch, ob er nicht vielleicht beides macht. Ja, sie hätte zum Beispiel dann Sebastian Hoeneß als möglichen Nachfolger eingebracht von VfB Stuttgart. Fände ich auch interessant, aber ich glaube nicht, dass Stuttgart den gehen lassen wird.
Ja, wir haben ja jetzt auch gesehen, so dieser Bundestrainerjob, das ist auch eher so ein Job, den auch ältere Trainer machen, weil die schon ein gewisses Alter haben. Weil natürlich auch sagen, wollen vielleicht nicht mehr diese tägliche Trainingsarbeit haben. Und Herr Sebastian Hoeneß natürlich bei Stuttgart fühlt er sich momentan sehr, sehr wohl. Und also wir müssen ja nicht drüber reden, dass Sebastian Hoeneß ein hervorragender Trainer ist und ich würde ihm diesen Job auch zutrauen. Ich glaube aber, dass er momentan das nicht machen würde. So.
Ja, das glaube ich auch nicht. Dann hatten wir zum Beispiel noch Jürgen Klopp haben wir Hannes. Gut, sind jetzt beide Trainer, die schon vergeben sind, aber Marco Rose und Edin Terzic waren auch noch im Gespräch. Sind ja jetzt beide bei anderen Vereinen als Trainer tätig.
Marco Rose bei meinen Cherries, AFC Bournemouth, mein Lieblingsverein in England, ja.
Edin Terzic, glaube ich, bei Bilbao.
Genau, wurde, glaube ich, vorgestern vorgestellt dort. Okay. Ja.
Perfekt. Wären auch zwei interessante Trainer gewesen. Marco Rose und Edin Terzic, muss man, glaube ich, sagen. Natürlich zwei andere Trainertypen, auch charakterlich. Terzic bringt vielleicht eher dieses Euphorische mit, ne, was er damals schon bei Dortmund gezeigt hat, vor der großen Tribüne. Marco Rose vielleicht dann eher so dieses Taktische, ne, dieses typisch typisch Red Bull Fußball, muss man ja sagen. Dann wäre noch zum Beispiel Dino Topmöller im Gespräch gewesen, hatte sie auch noch reingeworfen.
Der ist ja mittlerweile bei Lens in Frankreich.
Ach so, ja, siehst du, okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, da hat sich das ja auch schon wieder erledigt. Und auch wenn man immer so bei Deutschland denkt, ja, deutsche Nationalmannschaft, deutscher Trainer, vielleicht muss man sich davon auch so ein bisschen lösen. Ich meine, andere Nationen haben es ja schon vorgemacht, ne? Siehe Brasilien oder siehe England.
Ja.
Wie wäre es zum Beispiel mit Xavi?
Schau, ja.
Aber ja. Spanischer Trainer bei Deutschland könnte auch wieder zu Rumoren sorgen, wer weiß.
Ja, das Ding bei Terzic und Xavi, finde ich, die haben ja jetzt bei ihren Jugendclubs oder bei ihren Lieblingsvereinen trainiert, dann eine gewisse Euphorie dann auch dafür sorgen können. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das wirklich so gute Trainer sind. Also, weil...
Ja, ich...
Ja, weil ich...
Immer so, hinaus willst.
Ja, weil ich immer so... Weil Terzic, der Fußball war ja nicht geil, den er gespielt hat, sondern sie sind irgendwie durchgekommen. Vor allen Dingen in der Champions League-Saison, wo sie ins Finale gekommen sind. Und ja, Xavi bei Barca war jetzt auch nicht so erfolgreich und guter Spieler, nicht gleich guter Trainer. Für mich müsste er sich dann nochmal bei irgendeinem anderen Club beweisen. Und wenn er dann erfolgreich ist, das gleiche gilt auch für Terzic, dann kann ich sagen, okay, wäre nie was für die Nationalmannschaft. Aber du brauchst jetzt wirklich einen Trainer, wo die Leute sagen, hey, der macht uns wieder erfolgreich und nicht so einer, der macht uns vielleicht erfolgreich. Es braucht
ja wirklich
schnellen Erfolg auch.
Ja, klar, und Klopp hast du ja auch gemerkt, jetzt auch bei der WM, oder merkst du ja immer noch, der kann gefühlt sagen, was er will, und trotzdem nimmt ihm das fast keiner übel, außer halt die eine Szene, wo er gesagt hat, Nagelsmann ist noch Bundestrainer, aber er hat ja scheinbar recht. Also, das nimmt ihm jetzt auch keiner mehr krumm. Von daher, ich glaube, Klopp, allein was die Sympathie angeht, ist das schon echt guter. Das ist halt so, als wenn wir jetzt sagen würden, Thomas Müller wird Nationaltrainer. Ich glaube, der wird sich auch irgendwie jeder aus Deutschland freuen, weil er weiß, was man mit Thomas Müller rein charakterlich bekommt.
Ja, das auf jeden Fall. Also man hat auf jeden Fall, also wenn Klopp und Müller, beide Nationalmannschaft, einer Trainer und einer Co-Trainer machen würde, ne, das wäre ja so lustig.
Oder könnt ihr auch Sandro Wagner dazu holen.
Ja, ja, das, ich habe es mir tatsächlich auch schon überlegt, dass man Sandro Wagner, aber dann ist es vielleicht auch schon wieder zu viel.
Ja.
Das ist gut, dass man vielleicht da nochmal so einen ruhigeren hat. Ich denke mal, falls es Klopp werden sollte, dass Herr Kravitz seinen Co-Trainer mitbringt, seinen langjährigen, dem er dann auch vertraut. Ja, aber diese Sache mit Klopp, wo er gesagt hat, noch Bundestrainer, das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, zur WM 1994. Ich glaube, die war beim ZDF, unbezahlte Werbung oder keine Werbung. Da war ja Berti Vogt, hat ja damals von Franz Beckenbauer übernommen, nach 1990. Mhm. Als ist 92 dann ins EM-Finale gegen Dänemark gekommen, verloren. Und bei der WM 94 in den USA war dann Beckenbauer auch irgendwie Fernsehexperte und hat auch die ganze Zeit gegen Berti Vogt gestichelt als sein Vorgänger. Und Berti Vogt, auch die ganzen Medien, so wie es jetzt auch ist, alle auf den draufgegangen und haben ihn kritisiert, die Mannschaft komplett zerstritten gewesen. Man ist dann ja auch im Viertelfinale gegen Bulgarien rausgeflogen. Und dann Turnier 96, Europameister geworden, und plötzlich waren alle fein wieder mit Berti Vogt. Also wäre Nagelsmann jetzt nicht gegangen worden, hätte ich mir eine ehrliche Story denken können, weil es hat wirklich viele Parallelen. Beckenbauer, Klopp, Vogt, Nagelsmann. Also wenn das kein gutes Omen ist, Deutschland wird 2028 Europameister.
Ja, also das wäre auf jeden Fall, ich glaube, das würde sich gut machen. Also ich würde natürlich auch einen EM-Sieg zum Beispiel in Italien, würde ich jetzt auch nicht schlecht finden von Deutschland. Ja, muss man jetzt mal schauen. Ich habe nebenbei mal geguckt. Das mit Klopp ist ja schon so gut wie durch. Es ist noch nichts offiziell, aber es gibt halt immer wieder ein paar Sachen, die jetzt immer weiter durchsickern. Und angeblich soll sein Co-Trainer Peter Krawitz werden,
Ja,
mit dem er
genau.
ja auch in Dortmund und Liverpool zusammengearbeitet hat.
Ja.
Und ich sag mal so, die beiden haben ja auch schon starke Erfolge gezeigt, ne? Dortmund, Liverpool, Mainz, also da ist ja eine Trainerlegende. So, also wenn er irgendwo Trainer war, dann hat er da wirklich auf fast einen maximalen Erfolg gebracht.
Ja, immer, immer. Der hat immer das Maximale rausgeholt, die Leute hinter sich vereint. Also ich kann es mir einfach auch. Ja, sehr, sehr gut vorstellen, dass das macht. Bin natürlich auch gespannt. Es wird darüber da spekuliert, dass Per Mertesacker vielleicht Sportdirektor wird vom Nationalteam. Ne? Rudi Völler dann weiterhin so ein bisschen das Gesicht nach außen. So ein bisschen auch als Puffer. Wobei Klopp das dann auch alles regeln könnte, glaube ich. Der ist ja kommunikativ auch so gewandt. Aber ich finde es gut, dass hier auch so langsam Nationalspieler mit. Oder die Weltmeister von 2014 mit integriert werden, ne? Das sind erfolgreichen Zeiten und es erinnert mich auch alles so ein bisschen an 2002 oder 2000, 2004, als man zweimal auch bei der Europameisterschaft in der Gruppenphase rausgeflogen ist und dann so ein bisschen so ein Wandel war und dann mit 2006 dann die Generation bis 2014 sich dann entwickeln konnte. Ich hoffe, es wird jetzt genauso passieren und Klopp Klinsmann ist ja auch ein ähnlicher Schlagmensch zum Beispiel.
Ja, das
Ne?
stimmt. Und ich
Das
finde es ja auch gut, dass sie jetzt relativ schnell da Handlungsbedarf gemacht haben. Hast du ja schon gesagt, also das ist die erste WM, wo der Bundestrainer entlassen wurde, gleich danach. Und da musste halt auf jeden Fall schnell was passieren, weil die nächsten Spiele sind im September.
ja,
Ich glaube, im September müsste Nations League sein
gegen die
gegen
Niederlande
Niederlande.
direkt.
Ach, direkt, okay, ich wusste nur noch, Niederlande, Griechenland, Serbien sind die Gegner. Also das, ne, wenn dann direkt die Niederlande kommt, dann musst du bereit sein. Also dann gibt es kein, ja, wir könnten ja mal den Spieler probieren und vielleicht auch den. Gerade gegen die Niederlande weiß man, was bei solchen Spielen immer los ist.
Das ist ein riesen Prestige-Duell. Genau, du musst am Anfang direkt ein Statement setzen und dann für die EM-Qualifikation kannst du dann aber auch situativ immer mal wieder neue Spieler mit einladen, dein Pool erweitern, sage ich mal, an Spielern, was dann so bis Mitte 2027 machen. Und ab dann versuchst du wirklich einen festen Stamm an Spielern dabei zu haben, damit die sich einspielen können, entwickeln können. Im Hinblick dann auf die Euro 2028. So wäre jetzt mein Fahrplan, wie ich vorgehen würde.
Ja, du weißt nicht zufällig, wo die Spiele stattfinden.
Die
Also hier ist
Euro?
das Niederlandespiel.
Ach so, das Niederlandspiel. Ich meine, das. Nee, das weiß ich leider nicht konkret. Müsste ich selbst auch nachgucken, wo das Spiel ist.
Ist das das hier? Hier ist das letzte Spiel. Naja, so oder so, also ein Spiel wird ja auf jeden Fall in Deutschland stattfinden, ne?
Ja.
Ob es das Hin- oder Rückspiel ist. Und naja, da wird auf jeden Fall, wenn es das Niederlandespiel ist, dann ist doch
Es
das
fängt
letzte
es
Spiel
ist 24. September in den Niederlanden ist das.
in den Niederlanden. Okay, weil dann müsste ja das letzte Spiel in der Nations League Gruppenphase in Deutschland stattfinden, gegen die Niederlande. Und dann könnte es natürlich da auch wieder um alles gehen.
Ja, wobei ich
Zumindest was die
natürlich,
Nations League angeht.
wie gesagt, die Nations League ist für mich halt immer noch so ein Turnier, wo ich sage, ja, ist ganz gut zum Testen, aber hat für mich jetzt trotzdem nicht so diesen Prestige-Charakter. Wobei
Nee, das
natürlich.
nicht, aber also gegen die Niederlande, das ist ja schon mal jetzt nicht irgendein Gegner.
Das ist richtig. Also du musst auf jeden Fall gegen Griechenland und die Serben musst du gewinnen, auch wenn die Griechen natürlich auch eine gute Truppe haben. Und gegen die Niederlande musst du auf jeden Fall auch mindestens ein Spiel gewinnen. Um dann halt diese Euphorie zu entfachen. Es ist einfach so. Es geht im Fußball halt auch viel um Euphorie. Wenn die Mannschaft euphorisiert ist, die Fans, dann spielst du auch anders, mutiger. Das ist
Ja,
ganz
das
klar.
stimmt.
Ne?
Und die Niederlande, die werden ja auch mit einem neuen Bundestrainer an den Start gehen
Ja.
und sind ja auch im Achtelfinale, Sechzehntelfinale ausgeschieden.
16. Finale.
Auch 16, ja, siehst du, dann haben sie ja was gleich mit Deutschland, auch wieder was gut machen. Dementsprechend, ja, wird
Ja,
es auf
schon
jeden Fall
interessant.
darauf ankommen.
Ja, es wird super spannend werden, Dome. Hast du noch was Wichtiges mitzuteilen zu dieser
Ja, also auf jeden
Frage?
Fall, also ich glaube schon an die Zukunft des deutschen Fußballs. Ich glaube schon, dass wir jetzt vielleicht nicht bei der nächsten WM oder bei der nächsten EM die Titel holen werden. Aber sollte das wirklich so weiterlaufen mit der Jugend und diese neu gegründete Liga Erfolg bringen, sehe ich da auf jeden Fall schon bessere Zukunft für den deutschen Fußball.
Das glaube ich auch. Also trotz aller Tristesse blicken wir positiv auf die deutsche Zukunft. Es werden jetzt viele Dinge angestoßen. Ich hoffe, dass auch beim DFB sich einiges verändert, diese alten Strukturen sich vielleicht ein bisschen aufbrechen, frischer Wind reinkommt, auch mal unbequeme Wahrheiten zwischen den Leuten ausgesprochen werden. Und dann glaube ich, dass wir doch sehr erfolgreich werden. So, Leute, das war's dann mit dieser Folge. Jetzt vor den Viertelfinalpartien heute Abend, Frankreich-Marokko. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Es wird auf jeden Fall auch noch eine Abschlussanalyse geben mit Dome und mir, ne? Das auf jeden Fall. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Restdonnerstag. Und die letzten Worte gebühren natürlich wie immer meinem fantastischen Co-Host Dome.
Ja, also danke nochmal. Hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und dann bei der Abschlussanalyse können wir dann schön Norwegen zum WM-Titel gratulieren.
So machen wir es. In dem Sinne, ciao, tschüss, euer Tornetz-Host Jan Klein-Resing.